my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Jasmin Nöbel
und Miro Ruff.
Im ersten Beitrag hören Sie zu dem Reizthema sexuelle Vielfalt im Bildungsplan ein Interview mit Joachim Stein vom schwul-lesbischen Zentrum Weisenburg-Stuttgart. Im zweiten Beitrag veranstalten Schwäbisch-Haller Initiativen vom 23. bis 31. Januar einen kritischen und aufklärenden Alternativgipfel zum Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Dazu sind zahlreiche Veranstaltungen in Schwäbisch-Hall geplant. Doch zunächst einmal die Nachrichten aus der Region.
Stuttgart. Die Grippe kommt. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart meldet den ersten Influenza-Todesfall der Saison. Es starb eine Frau in den 30er Jahren, die zusätzlich zur Virusinfluenza an einer bakteriellen Infektion erkrankt war. Die Grippewelle ist also da, auch wenn sie in diesem Jahr spät und schwach begann. Die Zahl der Erkrankten steigt derzeit langsam an. Seit Jahresbeginn wurden in Baden-Württemberg 22 Erkrankungen gemeldet. Allerdings, im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum fast viermal so viele, teilte das Gesundheitsamt mit. Möglicherweise trage der bisher milde Verlauf des Winters zu einem langsamen Verlauf der winterlichen Influenza-Welle bei. Eine Vorhersage über den weiteren Verlauf sei aber nicht möglich. Auch in den anderen europäischen Ländern habe die Influenza-Aktivität in den letzten Wochen leicht zugenommen. In den USA und in Kanada wird seit Ende November 2013 eine ansteigende, zuletzt hohe Anzahl an Grippeerkrankungen beobachtet. Das Virus der aktuellen Influenza werde vom Impfstoff gut erfasst, teilte das Gesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart mit und rät derzeit zur Grippeimpfung. Impfstoff sei in ausreichender Menge verfügbar. Die Kosten der Impfung werden von den Krankenkassen übernommen. Um ausreichend geschützt zu sein, muss jedes Jahr neu geimpft werden, weil sich die Influenza-Viren ständig verändern. Übertragen wird das Virus von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion. Charakteristisch für eine echte Virusgrippe ist der plötzliche Beginn mit schwerem Krankheitsgefühl und hohem Fieber. Die Lungenentzündung, an der die Frau starb, ist eine bekannte und gefürchtete Komplikation.
Stuttgart. Landessozialministerin Katrin Altpeter setzt sich für die Rezeptfreiheit der Pille danach ein. Nachdem sich in dieser Woche eine Expertenkommission für die Freigabe der Pille danach ausgesprochen hat, fordert Altpeter nun den Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zum Handeln auf. Er solle rasch eine entsprechende Verordnung erlassen und die Rezeptfreiheit der Pille danach ermöglichen. In einer Pressemitteilung erinnert Altpeter daran, dass sich der Bundesrat auf ihre Initiative hin bereits mehrfach für die Rezeptfreiheit ausgesprochen habe. Die frühere Bundesregierung habe allerdings immer argumentiert, man solle die Empfehlung der Experten abwarten. Die liege nun vor, so Altpeter, und zwar eindeutig. Nun gebe es keine Argumente mehr gegen die Abschaffung der Verschreibungspflicht, sagte Altpeter. Die Pille danach müsse endlich rezeptfrei erhältlich sein. Die Pille danach mit dem Wirkstoff Levonorgestrel verhindert oder verschiebt den Eisprung. Dadurch wendet sie eine mögliche Schwangerschaft ab. Mit Abtreibung, wie von Gegnern der Freigabe oftmals geäußert, hat die Pille danach nichts zu tun. In über 75 Ländern weltweit und in nahezu allen europäischen Ländern ist dieser Arzneistoff bereits seit längerer Zeit ohne Verschreibung erhältlich.
Berlin. Das Land Baden-Württemberg präsentiert sich auch in diesem Jahr auf der Grünen Woche. Der Messeauftritt hat zwei Schwerpunkte, Landschaft und Essen. Oder anders ausgedrückt, Reisen und Genießen. Baden-Württemberg sei das Land mit den meisten Gastronomiesternen in Deutschland und der Feinkostladen der Republik, sagte Tourismusminister Alexander Bonde im Vorfeld der Grünen Woche in Berlin. Mit der Vielfalt und Qualität seiner regionalen Produkte sei Baden-Württemberg das deutsche Genießerland schlechthin. Allerdings stehe das Land für mehr. Die abwechslungsreichen und reizvollen Kultur- und Naturlandschaften seien mit den regionalen Genüssen eng verbunden. Deshalb habe die Tourismusbranche im Land in den letzten Jahren Rekordzahlen schreiben können, so der Minister, und weiter wörtlich: Diesen starken Markenkern wollen wir auf der diesjährigen Grünen Woche einem internationalen Publikum vorstellen. Die Grüne Woche läuft noch bis zum 26. Januar. Sie ist die weltweit größte Verbraucherschau für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.
Stuttgart, Baden-Württemberg profitiert von der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dies sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in dieser Woche in Stuttgart. Er nahm damit Stellung zu derzeit geführten, so wörtlich, unsachlichen Diskussion um die sogenannte Armutszuwanderung. Kretschmanns Ansicht nach sei der Zuzug von Arbeitnehmern aus anderen EU-Ländern wichtig für den Wirtschaftsstandort. Ob in Pflege, Bau oder Handwerk. Ohne die Zuwanderung von EU-Bürgern stünde Baden-Württemberg heute nicht da, wo es ist, sagte Kretschmann. Europa sei eine Schicksalsgemeinschaft, die insgesamt stärker mache. Sie bedeutete aber auch, EU-Bürger seien füreinander keine Ausländer mehr. Wo es Herausforderungen und Probleme gebe, müssten diese allerdings gesehen und gelöst werden. Auch deswegen habe die Landesregierung vorausschauend ein eigenes Integrationsministerium gegründet, sagte der Ministerpräsident. Dessen Ministerin Ilkay Öney betonte, die Politik dürfe nicht über Integrationsprobleme und soziales Konfliktpotenzial hinwegsehen. Im Land sehe sich vor allem die Stadt Mannheim seit einiger Zeit mit einer anhaltenden Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien konfrontiert. Viele der Zugewanderten gehörten sozialen und ethnischen Gruppen an, die bereits in ihrer Heimat benachteiligt worden seien, erklärte die Ministerin. Auch in Deutschland würden diese Menschen oft ausgenutzt. Betroffen ist nicht nur der Arbeits- und Wohnungsmarkt in Mannheim, auch das kommunale Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem stehe durchaus vor Herausforderungen, sagte Öney. Das Integrationsministerium unterstütze daher den Aufbau und die Arbeit von Anlaufstellen in den besonders betroffenen Quartieren. Dazu werden 120.000 Euro bereitgestellt.
Stuttgart. Dr. Ulrike Groß bleibt Chefin des Stuttgarter Kunstmuseums. Sie wird für weitere 5 Jahre als Direktorin des Museums tätig sein, teilte die Stadt Stuttgart mit. Der Stiftungsrat des Kunstmuseums habe die Vertragsverlängerung einstimmig beschlossen. Seit Januar 2010 lenkt die Kunsthistorikerin die Geschicke des Stuttgarter Kunstmuseums. Unter ihrer Leitung sorgte sie mit einer Reihe von Aktionen für Aufmerksamkeit, so zum Beispiel mit der Installation der Skaterrampe von Michael Majerus. Auch ihre Sonderausstellung Eat Art oder die aktuelle Ausstellung Willi Baumeister International sind große Erfolge. Bevor Ulrike Groß nach Stuttgart kam, leitete sie die Kunsthalle Düsseldorf. Sie hat in Würzburg, New York und Münster Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Ethnologie studiert.
Im Jahr 2015 tritt in Baden-Württemberg ein neuer Bildungsplan in Kraft. Die grün-rote Landesregierung will darin das Thema sexuelle Vielfalt fest in den Schulunterricht verankern. Dagegen regt sich Widerstand, der sich vor allem in einer Online-Petition bündelt. Unter dem Titel »Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens« versucht ein Realschullehrer aus Nagold und andere Kreise Stimmung im Land zu machen. In der Petition ist vor einer pädagogischen, moralischen und ideologischen Umerziehung in den Schulen die Rede. Oftmals werden in der Debatte gerade jene Ressentiments gegen Homosexuelle hervorgebracht, welche der Bildungsplan mit seiner Akzeptanz sexueller Vielfalt eigentlich überwinden will. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit Joachim Stein vom schwul-lesbischen Zentrum Weißenburg, Stuttgart. Er hat die Anlaufstelle 1995 mitgegründet und arbeitet seither ehrenamtlich im Vorstand. Im Interview erklärt Stein, was ihn und die Community bei der Reaktion zum Thema sexuelle Vielfalt in Schulunterricht überrascht bzw. entsetzt hat.
Warum ist es eigentlich so wichtig, die Beleuchtung sexueller Vielfalt im Schulunterricht?
Weil die letzten 60 Jahre die Bildungspolitik im Land sehr konservativ bestimmt wurde. Das Kultusministerium hat so einfach als Denkansatz immer noch Mitarbeiter, die aus der Zeit von Gerhard Mayer-Vorfelder stammen, der ja als sehr rechtskonservativ bekannt war und auch dafür gesorgt hat, dass nur das, was zum rechtskonservativen Gedankengut gehört, in der Schule tatsächlich auch zum Standard wird. Und deswegen existiert dort ein Familienbild innerhalb des Bildungsplans, das immer noch von der heterosexuellen Normalfamilie ausgeht, immer noch mit dem Rollenverhalten, Frau ist zuständig für Heim und Herd und der Mann sorgt für das Einkommen. Und dieses Bild gehört dringend verändert. Und da gehört eben dazu, dass man dann auch lernt, dass es eben verschiedene Lebensstile und unterschiedliche Ansätze gibt.
Hat Sie eigentlich die heftige Reaktion auf die Überlegung, das im Bildungsplan zu verankern, demnach überrascht?
Sie hat mich eigentlich in der Sache nicht überrascht, wobei ich eine Einschränkung muss machen, und zwar an einer Stelle hat sie mich überrascht, weil zu dem Zeitpunkt, als diese Online-Petition gestartet wurde, war das nur einem internen kleinen Kreis bekannt, dass diese Anpassung geplant ist. Das heißt, es gab Leute, die da in der Mitbestimmung dabei sind bei der Änderung des Bildungsplans, und schon aus diesem internen Kreis gab es dann plötzlich Informationen, die bei den klerikalen Kreisen, um die es da geht, die evangelikalen Kreise, eingekommen ist. Das hat mich gewundert. Dass dann so reagiert wurde, hat mich in den Kreisen nicht gewundert. Was mich entsetzt hat, ist, dass eine große Stuttgarter Tageszeitung dann dieses Thema aufgreift und auf der Titelseite dann einen Kreuzzug auslöst.
Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, was es mit der Online-Petition auf sich hat und was ist der genaue Inhalt, die sich da nennt, kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens?
Konkret kann jede Person eine Petition an den Landtag von Baden-Württemberg richten, die dann auch zunächst behandelt werden muss, wenn sie ein bestimmtes Quorum an Unterschriften erhält. Der Realschullehrer aus Nagold, der die Geschichte gestartet hat, hat zu diesem Mittel gegriffen, hat dann da rein formuliert, dass er der Meinung ist, dass dieser Bildungsplan nicht der Landesverfassung entspricht, nicht dem Grundgesetz entspricht und Ehe und Familie damit ins Nachtreffen geraten. Und er ist der Meinung, es wird viel zu viel Aufhebens um das Thema Homosexualität gemacht. Das gehört nicht in einen Bildungsplan. Es muss immer noch das übliche Weltbild verkauft werden. Das war der Inhalt dieser Petition.
Jetzt gibt es ja eine Gegenpetition. Was hat es damit auf sich?
Nachdem dann dieser Pressehype losgetreten war durch die Stuttgarter Nachrichten, war dann erstmal eine gewisse Hilflosigkeit da. Wie gehen wir jetzt vor? Zum einen von Seiten der Community, zum anderen von Seiten der Menschen, die sich da dagegen wenden. Und dann hat jemand die Initiative ergriffen und eine Gegenpetition eingeleitet. So kam die zustande. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist und ob es opportun ist, gegen eine Petition, die eingereicht wird, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen, mit einer Gegenpetition zu reagieren, eine andere Frage, die muss man aber an anderer Stelle erörtern. Letzten Endes ging es darum, möglichst genauso öffentlich eine Gegenposition sichtbar werden zu lassen.
Ja, ein anderes Ereignis, das ein relativ großes Medienecho nach sich gezogen hat, war das Outing von dem Ex-Nationalfußballspieler Thomas Hitzlsperger. Mhm. Wie hat das denn eigentlich jetzt die Diskussion beeinflusst?
Das kam, würde ich mal sagen, genau zum richtigen Zeitpunkt, weil der Spitzensport in Deutschland, der bezahlte Spitzensport, immer noch eine Domäne der Männlichkeit ist, wo dieses Thema unterm Tisch gehalten wird, wo es auch von einzelnen prominenten Trainern in der Mannschaften Äußerungen dazu gibt. Es wird den Spielern nicht empfohlen, sich zu outen, weil die Reaktionen der Fans und auch innerhalb des Teams möglicherweise nicht dazu geeignet sind, dieses Coming-out zu befördern oder die Mannschaft stören könnten. Insofern war das natürlich ein Ansatz, da nochmal deutlich zu machen, auch hier gibt es Veränderung. Auch hier beginnt es zu erodieren. Auch hier wird die Vielfalt von Lebensstilen, Lebenswelten sichtbar. Und insofern hat es die Diskussion natürlich nochmal angestoßen.
Letzte Frage. Sollte der Lehrplan 2015 so umgesetzt werden, wie es jetzt gerade angedacht ist? Also sexuelle Vielfalt soll Unterrichtsthema werden. Wie sind die Lehrer darauf vorbereitet? Brauchen die diesbezüglich noch eine Fortbildung, dass sie dieses Thema adäquat auch unterrichten können? Wenn man jetzt speziell auch an die Lehrer denkt oder den Realschullehrer aus Nagold, wenn der sowas dann letztendlich den Schülern vermitteln soll?
Auf jeden Fall, wobei das eigentlich zu den Grundsätzen der Bildungspolitik in Baden-Württemberg gehört. Das heißt, Menschen, die als Lehrer oder Lehrerin aktiv sind, erhalten regelmäßig Schulungen und werden auch darauf gebrieft, was jetzt mit Leitlinien, wie das Kultusministerium sich diese Angelegenheiten vorstellt. Insofern gibt es eigentlich immer Menschen, die dann auch dafür sorgen, dass das entsprechend weitergeht, was da geplant ist. Und man muss sich auch nicht vorstellen, dass sozusagen 2015 ein Schalter umgelegt wird und plötzlich sind alle ganz freundlich. Das wird ein Anpassungsprozess über mehrere Jahre brauchen. Und sicherlich hängt es auch davon ab, wie offen die Lehrerschaft ist. Der Hintergrund einfach nochmal, damit man es verstehen kann, ist so, es gibt einzelne Projekte von Schulaufklärung und das wurde bisher so gehandhabt, dass die Gruppen teilweise gar nicht an die Schulen durften, weil der Rektor das verboten hatte. Zum Teil, wenn es die SMV beantragt hat, durfte das nur nach dem regulären Unterricht passieren, abends in einem Raum, der dann irgendwo als Bar oder so eingerichtet war in der Schule. Also in einem Aufenthaltsraum, nicht in einem Lehrerzimmer. Oder es gab aber auch andere, die dann diese Gruppe in die Klasse reingeholt haben. Und so unterschiedlich wird es auch weitergehen.
Schwäbisch Hall ist eine Region, in dem erfolgreiche Betriebe und Konzerne von der Globalisierung Vorteile ziehen können. Hier werden Arbeitsplätze ermöglicht und die Siederstadt genießt ein hohes Ansehen. Doch Initiativen aus der Region wie ETEC, IG Metall DGB, Gesprächskreis Zeitgenossenschaft und Umfair teilen, wollen die Schattenseiten des Weltmarkts zu erkennen geben. Denn das eigentliche Ziel einer humanen Ökonomie ist es, allen Menschen Wasser, Nahrung, Wohnräume und Arbeitsplätze zu ermöglichen. Die Haller Initiativen haben ein Programm zum Thema, was Globalisierung wirklich ist und wie man etwas ändern kann, zusammengestellt. Mit Professoren, Psychologen und Filmen soll das Programm in Hall vom 23. bis 31. Januar eine Übersicht über die momentanen Missstände in der globalen Weltwirtschaft darstellen. Hans A. Gref von der ETEC-Initiative und Peter Nischling aus dem Gesprächskreis Zeitgenossenschaft sind Programmmacher und geben im Interview mit Jasmin Nöbel eine Programmübersicht an und welche Faktoren sie bewegt haben, Schwäbisch Hall gipfeln zu lassen.
Letztes Jahr haben wir ja schon mal ein solches Gipfeltreffen gemacht. Damals hieß es im letzten Jahr der Weltspaßführerkongress als Alternativveranstaltung zu den Weltmarktführern. Und diese Veranstaltung ist sehr gut angekommen. Es waren viele Leute, die sich interessiert haben für unsere Themen. Und Hans war dabei und sagte, Mensch, nächstes Jahr, da müssen wir was Größeres machen. Und es war letztes Jahr nur ein halber Nachmittag. Und jetzt haben wir ein buntes Programm zusammengestellt, das über eine Woche geht. Das heißt, wir sind sogar länger als die Weltmarktführer unterwegs mit interessanten Themen. Und vielleicht, Hans, kannst du etwas zu diesem sogenannten Prolog sagen. Wir haben nämlich zu diesem Gipfeltreffen einen Prolog aufgesetzt, in dem wir zeigen, was wir wollen und wohin wir wollen.
Ja, schon im Vorjahr hat es mich geärgert, dass diese glanzvolle Darstellung der großen Firmen, die Herr Dr. Döring hier zusammengerufen hat, als Klein Davos in Schwäbisch Hall, dass die einfach so fast unwidersprochen in der Öffentlichkeit dargestellt werden konnte. Und dann haben wir sozusagen Leute zusammengeholt von der IG Metall, DGB, von Umverteilen, von der Zeitgenossenschaft und eben Attac Schwäbisch Hall und uns überlegt, was können wir für ein Programm machen, um auf die Schattenseiten dieser kapitalistischen Ökonomie hinzuweisen. Und dieses Programm hat ein sehr schönes Vorwort, aber ich zitiere nur mal einen Satz. Wir wollen unsere Unzufriedenheit über diese Wirtschaft zum Ausdruck bringen, unser Unbehagen an der Welt, Hunger- und Kriegsökonomie, die unsere Ressourcen plündert und das Weltklima zerstört. Wir brauchen ein neues, am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaftsleben. Das ist sozusagen das Motiv, was mich und uns da bewegt.
Und weiter heißt es auch, wir brauchen ein neues, am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaftsleben. Und dazu hatte ich auch eine Frage, wie man sich das denn vorstellt, wie man was verbessern könnte.
Also ist es eigentlich so, dass ja diese Firmen eigentlich nur diese sogenannten Finanzfaktoren bewerten, das heißt Umsatz, Ressourcenverbrauch, Cashflow und so weiter. Daneben gibt es aber noch andere, die weichen Faktoren. Das heißt also, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit meiner Konkurrenz um? Und das sind eigentlich die Faktoren, die zum Gemeinwohl führen. Wir müssen wegkommen von der Konkurrenz zur Kooperation. Das heißt, die Firmen sollten nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Außerdem ist eigentlich der Mensch das Wichtigste, eigentlich der wichtigste Faktor im Unternehmen und darauf sollte man Wert legen. Und dann heißt das zum Gemeinwohl.
Und ich möchte da einfach nochmal daran erinnern, dass die herrschende Weltwirtschaft nur für 20% der Weltbevölkerung überhaupt funktioniert. 80% leben im Schatten. 1 Milliarde lebt am Hunger. Es wird spekuliert mit den Nahrungsmitteln. Und wir haben eine kapitalistische Ökonomie, die jetzt in der Finanzkrise ja fast kollabiert ist, die zeigt, dass unsere herrschende Globalisierung einfach nicht funktioniert. Es ist eine wirkliche Katastrophenökonomie. Und was hier in Hall dann von Dr. Döring und den Unternehmen gefeiert wird, ist einfach nur sozusagen die Sahne über diesem ganzen dunklen Chaos, was da herrscht.
Ja, und um einen kleinen Überblick über dieses dunkle Chaos zu bekommen, gibt es das Programm Hall gipfelt vom 23.01. bis zum 31.01. und dazu eine kleine Programmübersicht. Beginnen mit dem Drama Consult.
Ja, der Film dreht die Verhältnisse um. Normalerweise fahren ja deutsche, europäische, amerikanische Berater in diese armen Länder und fallen wie Heuschrecken dort her über die Länder und versuchen dort Geschäfte zu machen in ihrem Interesse. Das lief 20 Jahre lang unter dem Begriff Entwicklungshilfe. Diese Entwicklungshilfe war überhaupt keine Entwicklungshilfe, sondern war eigentlich eine Fortsetzung des Kolonialismus. Und der Film von Dorothee Wenner, Drama Consult, initiiert eine ethnografische Expedition von Afrika nach Europa. Und diese Protagonisten sind reale Geschäftsleute aus Lagos und die versuchen jetzt hier in Europa, in Berlin Geschäfte zu machen. Das ist sozusagen der Plot.
Also wir sagen ja immer, der Gipfelsonntag, das ist der 26. Nachmittags um 16 Uhr hier im alten Schlachthaus, im Schlachtsaal, machen wir eine gemeinsame Gipfelrunde. Und das steht eigentlich unter dem Thema Hall gipfelt, lustig, mit vielen ironischen, witzigen, spontanen Beiträgen. Wir haben Performance, Slapstick, Poetry Slam, Cabaret, alles ist dabei. Und wir wollen gemeinsam auch eine sogenannte Gipfeltreffen Tafel ein Gipfelbuffet machen. Jeder bringt was mit, so ein bisschen Fingerfood. Und dann wollen wir gemeinsam eigentlich über diese Sache diskutieren und Spaß an der Freude haben. Und wir hoffen, dass dazu viele Leute kommen, um richtig dieses Ereignis zu feiern und als Einstimmung für das weitere Programm zu nutzen.
Also das, was der Weltgipfel sozusagen macht bei Recaro oder in der Kunsthalle Hürth mit einem Empfang, das machen wir hier im Kleinen. Und wir parodieren das auch. Wir machen uns ein bisschen lustig über die da oben. Zum anderen haben wir auch sehr ernste Anliegen und wollen es auch hier auf die Tagesordnung setzen.
Und nach dem Gipfelsonntag gibt es den Gipfelmontag.
Auch hier, alle Veranstaltungen sind eigentlich hier im alten Schlachthaus, entweder im Schlachtsaal oder im Theatersaal. Am Montag ist es hier wieder im Schlachtsaal und da spricht Hermann Julius Bischoff, das war früher ein Autor der Alpha Press, und er spricht über das Gemeinschaftswesen und über diese Bausparkasse Schwäbisch Hall, die ja seit 10 Jahren keine Gewerbesteuer mehr zahlt. Und dieses wollen wir zum Thema nehmen für einen Vortrag mit anschließender Diskussion. Veranstaltet wird das von den Unverteilten von Schwäbisch Hall.
Der Vortrag ist überschrieben wie ein Film: Die Bausparkasse, die Stadt und die Steuern.
Und dann am 28.01. von 18 Uhr bis 24 Uhr im Schlachtsaal im alten Schlachthaus ist dann die lange Filmnacht.
Ja, ich war ja 35 Jahre lang Gemeinschaftskundelehrer und konnte beobachten, was die Schüler in der Schule über Wirtschaft lernen und über Globalisierung, und kenne diese Lehrpläne. Und vor 20 Jahren schon hat Professor Wirth gefordert, dass die Wirtschaft mehr in der Schule präsent sein müsse und die Schüler sollen mehr diese kapitalistische Ökonomie lernen, so wie ich das nenne. Er würde sagen, die Marktwirtschaft. Und so kam ich auf die Idee, zum einen eine lange Filmnacht zu organisieren und wichtige Filme, Dokumentarfilme über die reale Ökonomie der Welt zu zeigen. Zum Beispiel Inside Job oder Kapitalismus, eine Liebesgeschichte von Michael Moore und andere. Oder Let's Make Money. Das andere ist mein Projekt Attack Schülerbücherei, wo ich demonstrieren möchte, dass in unseren Schulen auch eine Aufklärung stattfinden soll über die Schattenseiten dieser Wirtschaft, die wir haben. Und dieses Projekt Attack Schülerbücherei soll vor allem den Lehrern, den Schulen, auch der Öffentlichkeit klar machen, wie einseitig diese Erziehung und Unterrichtung in der Schule über die Globalisierung ist. Das werde ich also auch dort demonstrieren. Ja, dann geht es weiter am Mittwoch und da kommt Soziologe, Theologe aus Mainz, Peter Schönhöfer. Ich hatte den vor 6 Jahren schon mal gehört bei einem Ethik-Bundeskongress und er spricht über das Thema der Run auf dem Weltmarkt und die Weltmarktführer. Wen nutzt das? Wie funktioniert das? Zur Kritik der globalisierten Märkte und des geplanten Freihandelsabkommens TTIP zwischen der Europäischen Union und den USA. Über den Inhalt sage ich jetzt nicht sehr viel, aber das ist das Thema dieses Jahres, auch in den Medien schon präsent. Was bringt eigentlich diese transatlantische neue Partnerschaft für die Gesellschaft und wem nützt sie? Und sie ist nicht im Interesse der Bürger, sie ist nicht im Interesse Europas.
Und am Gipfel Donnerstag, das wäre jetzt der 30. um 19.30 Uhr im Theatersaal, haben wir das Thema Weltmarktführer auf Kosten der Beschäftigten? Fragezeichen. Hier haben wir angedacht, eine Podiumsdiskussion und den Impulsvortrag oder das Impulsreferat hält Professor Nickel. Und Professor Nickel ist ist vom Institut für Arbeit und Wissenschaft aus Bremen. Und es geht darum, diese Fragen nochmal zu beleuchten in einer Podiumsdiskussion. Und dabei sein wird ein Jurist vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der Herr Volbert Bayer, der also eigentlich diese rechtlichen Hintergründe nochmal beleuchtet. Das Ganze wird veranstaltet von der IG Metall und vom DGB in Schwäbisch Hall.
Ja, ich darf hier noch nachtragen. Professor Hickel ist einer der renommiertesten Ökonomen in Deutschland und das ist sicherlich ein Highlight dieser Veranstaltungswoche und findet deswegen auch im Theatersaal statt. Ja, die letzten beiden Gipfelveranstaltungen am Freitag, am 31.01. Das erste hat ja mit dem Radio Störfunk zu tun, wo wir hier im Studio sitzen. Und ich hatte mir überlegt, wie kann man das Nachdenken über diese Erfolgsökonomie, etwa von Professor Würth und anderen Weltmarktführern, wie kann man das in den Köpfen bewegen? Wie kann man dazu aufklären? Und dann kam ich drauf, dass ich einfach aus seinem Buch Erfolgsgeheimnis Führungskultur hier vorlesen werde, und zwar 2 Stunden lang von 15 bis 17 Uhr. Und ich werde dagegen setzen Texte des belgischen Psychoanalytikers Paul Verhaeghe. Der hat ein Werk geschrieben, und ich, Identität in einer durchökonomisierten Gesellschaft. Das sollte jeder Hörer, jede Hörerin lesen. Das ist wirklich, man versteht die Welt besser, in der wir leben, die Zwänge, in die wir hineinkommen, die Ungerechtigkeiten, die soziale Deklassierung, die stattfindet, und alles wird schön sozusagen übertüncht.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Ralf Snurawa, Miro Ruf und Jasmin Nöbe. Weiter im Programm geht es mit Fokus Sport.